Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wenn jemand von Gott spricht, denke ich inzwischen immer an Schadensbegrenzung. So hat das die Autorin Sophia Fritz formuliert. Und sie wappnet sich mit dieser Aussage dafür, dass jemand, der von Gott redet, das eben doch auch gerne als Vorwand nimmt für eigenes fragwürdiges Verhalten. Aber wie kann man es dann machen? Darüber möchte ich jetzt gerne mit Sophia Fritz sprechen. Sie hat ein Buch geschrieben, Gott hat mir nie das Du angeboten. Und darin geht es um ihr Ringen, um den Glauben, um das Gefühl, mit Gott nicht fertig zu sein, aber die traditionellen Wege zu ihm trotzdem versperrt zu finden. Ein ganz tolles Buch, finde ich, aber auch eines, über das sich gar nicht so leicht reden lässt in seiner Mischung aus Selbstbefragung, aus Analyse des eigenen Glaubenszustandes und aus der Auseinandersetzung mit Bibeltexten. Also frage ich Sophia Fritz am besten gleich mal direkt, was ist das für ein Buch?
Es ist ein Buch, das Raum geben möchte für Fragen, für meine Fragen und damit aber auch für Fragen, die vielleicht noch viel mehr Menschen haben.
Begegnen Ihnen diese Fragen denn im Alltag als einer jungen Frau von 22 Jahren, die an der Kunsthochschule studiert?
Nicht so oft tatsächlich. Ich glaube, ich bin in so einem sehr aufgeklärten Kreis gerade oder einem sehr liberalen Kreis an Studierenden. Und was ich aber spannend fand beim Schreiben des Buches und auch davor, war, dass ich trotzdem das Gefühl hatte, dass die Leute so eine Sehnsucht nach einem größeren Ideal haben, das zum Beispiel in der Literatur oder in Songs dann als das Du aufgegriffen wird, auch in Filmen, dass dann jemand kommt und dann ist das Leben perfekt. Und ich dachte mir beim Schreiben, dass das auch so eine Art, also so eine Sehnsucht nach Gottes oder nach was auch immer man unter Gott versteht, dann eine Sehnsucht nach etwas Größerem, das einen auffüllt. Und das fand ich spannend, dass diese Sehnsucht immer noch da ist, obwohl man nicht mehr genau weiß, was man damit konkret meint.
Sie sagen, ich bin gläubig und Sie sagen auch über sich, ich glaube eigentlich nicht genug, weil ich zum Beispiel von Gott gar nicht erwarte, dass er mir wirklich zuhört. Also Sie erwarten nichts, aber Sie sind auch nicht fertig mit Gott. Ist das ein Widerspruch oder ist das nur konsequent?
Für mich ist das eine Auseinandersetzung mit meiner Prägung und mit meinem Glauben jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass meine Prägung wie so eine Schablone war, die ich als Kind bekommen habe. Und die passt jetzt immer weniger auf die Dinge, die mir passieren oder auf die Erfahrungen, die ich mache. Und ich versuche praktisch über diese Differenz zu schreiben. Also wie gehe ich jetzt mit meiner Prägung um oder mit dem, was ich vorhatte zu glauben, das aber plötzlich nicht mehr meiner Realität entspricht. Was mache ich damit? Wie fülle ich diese Lücke dazwischen?
Was Sie vorhatten zu glauben, das war das traditionell kirchlich-katholische. Dort in diesem Milieu sind Sie aufgewachsen, Sie waren Ministrantin. Aber schon als Sie 13 waren, als es eigentlich an die Firmung ging, da waren Sie nicht mehr im Takt mit dieser Kirche. Woran lag das?
Ich glaube, die Kirche hat mich einfach nie berührt, tatsächlich. Ich war gerne bei den Veranstaltungen, aber sie hat mich nie. Ich glaube, es war immer ein Parallelleben. Und ich merke selbst manchmal, wie mir das. Also ich versuche, dass mir das nicht passiert, aber ich beobachte das häufig in Gesprächen, dass man auch, sobald man über den Glauben spricht oder über die Kirche spricht, in so einen ganz anderen sprachlichen Duktus reinrutscht, als wäre das so ein Parallelleben, das aber wenig mit dem Alltag zu tun hat. Und so habe ich mich als Kind und als Jugendliche auch gefühlt und habe dementsprechend dann auch einfach das Interesse verloren, weil es mich nicht mehr angegangen hat.
Sie wählen einen Weg, sich Gott zu nähern, der ganz traditionell ist eigentlich, aber dann auch wieder ganz neu und innovativ. Jedenfalls, wenn man sich überlegt, wie viele 20-Jährige wohl in der Bibel lesen heutzutage. Sie setzen sich mit biblischen Geschichten auseinander oder genauer gesagt, sie drehen und wenden diese biblischen Geschichten ganz neu. Ich fand es besonders interessant, was sie mit Maria Magdalena gemacht haben. Da haben sie die Trauer um Jesus, der sich nach der Auferstehung nicht mehr gemeldet habe, so verblendet mit einem Kneipengespräch mit einer Freundin, die verlassen wurde von einem, der ihr Leben zum Guten verändert hat, aber sie dann damit sitzen gelassen hat. Das fand ich sehr spannend, wie sie diese uralte und fast tot erzählte Geschichte tatsächlich damit zu neuem Leben erwecken.
Das hat mich tatsächlich auch fast am meisten interessiert beim Schreiben. Und auch die Erkenntnis, das war für mich spannend, fürs Drehbuchschreiben, dass die Bibel voll ist von solchen archaischen Geschichten. Also zum Beispiel bei Kain und Abel, das ist nicht ins Buch reingekommen, aber das fand ich auch so toll, dass das eigentlich zwei Brüder sind, die irgendwie mit Kritik umgehen müssen. Und der eine geht konstruktiv damit um und versucht, was daraus zu lernen. Und der andere bekommt die Kritik und schlägt dann denjenigen tot, der das besser macht als er selbst. Und das finde ich so eine archaische Geste, was so zeitlos ist an Reaktionsmöglichkeiten, die wir als Menschen so haben. Und das wollte ich im Buch betonen, dass da immer noch eine Aktualität drin ist. In der Sterbebegleitung sagt man manchmal, Gefühle werden nicht dement. Und ich habe das Gefühl, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt. Also, dass wir als Menschen einfach immer noch gleich reagieren, jetzt oder vor tausenden Jahren. Das ist egal. Und dass wir deswegen immer noch was lernen können, vielleicht aus alten Geschichten auch.
Das ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass Sie so oft die Frage nach Gott und die Frage nach der Liebe, vielleicht sogar nach der großen Liebe, miteinander verknüpfen. Und dass das zwei Dinge sind, die fast vergleichbar sind oder parallel laufen, dass man die große Sehnsucht hat, dass man ganz tolle Bilder vor Augen hat, wie das wohl sein mag, und dass es dann aber in der täglichen Hektik irgendwie völlig untergeht.
Mein Buch ist ja kein Buch über Gott. Ich habe ja nicht versucht, irgendwie Antworten zu geben, weil ich ja selber keine habe oder auch keine haben kann, glaube ich, sondern eben ein Buch über diese Sehnsucht. Und ich denke, es ist eine Sehnsucht nach irgendwas, mit dem man sich erfüllen möchte. Also man wäre gerne erfüllt von irgendetwas und dann wäre man komplett. Und für mich ist das Gefühl der Liebe. Manche haben vielleicht andere Sehnsüchte. Wenn man was sehr Schlimmes erfahren hat, dann möchte man vielleicht Gerechtigkeit viel mehr als Liebe. Und dann formt man so vielleicht auch das Bild, das man von Gott hat und sagt, Gott ist eben der gerechte Gott. Und das würde einen trösten, davon zu wissen. Und deswegen finde ich es auch immer schwierig, Gott zu definieren. Also das zu sagen, spricht man von dem Gleichen überhaupt? Hat man die gleiche Sehnsucht?
Aber ist es dann noch die gleiche Sehnsucht, wenn eigentlich relativ egal ist, worauf sie sich richtet?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man jemals über die gleiche Definition von Gott spricht.
Die Sache mit der Liebe, die ist also genauso schwierig zu fassen wie die Sache mit dem Glauben und lässt die Menschen trotzdem nicht los. Liegt das vielleicht daran, wie unsere Welt heute beschaffen ist? Also ich fand es spannend, dass Sie schreiben, dass Sie eigentlich nicht glauben, dass wir dazu gedacht sind, ein globales Bewusstsein zu haben, dass wir einfach so überfordert sind, damit die ganze Welt mitdenken zu müssen.
Ja, was mich da vor allem öfter anrührt, ist dieser Gedanke, dass ich nicht reagieren kann richtig. Also das ist so ein Gedanke, der sich festgesetzt hat. Und ich glaube, das Fatale daran ist, dass man auch bei Dingen, wo man reagieren könnte, plötzlich das Gefühl hat, es ist eh egal, ob man jetzt irgendwas macht, ob man eine Zeitschrift kauft oder ob man jemandem Geld gibt. Das spielt eh keine Rolle in dem großen Bewusstsein. Und ich habe doch oft das Gefühl, dass es so eine Ohnmacht gibt einfach.
Das heißt, dass dann völlig gleich wird, ob da Tausende von Menschen gerade auf dem Mittelmeer unterwegs sind, wo man sowieso nicht eingreifen kann, oder ob es eben einen konkreten Menschen gibt, den man irgendwie unterstützen könnte.
Ja, nicht, dass es egal wird, aber dass man das Gefühl, dass man was verändern kann, vielleicht geringer ist. Auch in Gesprächen mit Freunden, die älter sind und die eben sagen, dass sie früher noch ein Ideal hatten, dass sie gesagt haben, oh, wir starten eine Revolution und dann verändern wir das Ganze. Und ich glaube, so ein Idealismus hatte meine Generation gar nicht. Ich will nicht für alle sprechen, aber das, was ich mitbekomme und auch was jetzt im Internet, in den sozialen Medien viel kursiert, ist ja vor allem Zynismus und Sarkasmus. Und das ist ja eher eine Art von Resignation. Also es ist kein Idealismus, wenn man Memes verschickt und das irgendwie ironisch meint. Das ist auch eine Art, mit der Welt umzugehen. Und ich glaube, die ist neu.
Versuchen Sie dagegen zu steuern, wenn Sie auf Instagram unterwegs sind? Das machen Sie ja auch.
Nee, ich bin tatsächlich Teil davon. Das merke ich immer wieder. Und zwar, weil ich auch uneigentlich schreibe. Also weil ich auch in meinen Prosatexten über irgendwas schreibe, was ich nicht habe, oder über das Warten viel schreibe. Eben über das Warten, erfüllt zu werden. Und das ist nicht unbedingt das, was ich im Alltag tue oder wie ich lebe oder was meine Überzeugungen sind. Aber ich poste auch auf Instagram nur Dinge, zu denen ich auch eine Rückmeldung haben möchte. Und das schließt viele Dinge aus, die mich persönlich betreffen.
Das heißt, die Sehnsucht ist relativ leicht zu fassen, aber es ist total schwer, diese Sehnsucht irgendwie konkreter festzumachen.
Ja, weil ich glaube, weil das Schwierige ist, dass ich kann mir keinen Zustand vorstellen, in dem die Menschen tatsächlich glücklich wären, wenn man erfüllt wäre von irgendwas. Also das ist ja so eine Krux an sich. Wann wäre man denn glücklich? Und hätte man dann nicht nur wieder Angst, das Glück zu verlieren? Ist das nicht immer diese Suche nach mehr? Und eben auch diese Abwechslung zwischen, ich will immer weiter, und das ist ja auch natürlich einfach, sonst wären wir ja auch nicht aus den Höhlen rausgekommen. Das ist ja unser Bedürfnis, weiterzumachen, und gleichzeitig dieser Wunsch innezuhalten, und damit verbinde ich dann vielleicht Gebet oder Meditation oder Gott, und das in Einklang zu bringen. Das ist wahrscheinlich das Schwierige daran.
Sie halten ja auch ganz praktisch inne, wenn Sie zum Beispiel als Sterbebegleiterin arbeiten. Ist das wirklich auch so ein Versuch, diesen rasanten Wirbel, diesen ganzen Möglichkeiten, was ganz Konkretes im Hier und Jetzt entgegenzusetzen?
Also ich habe den ersten Kurs schon vor 3 Jahren gemacht und jetzt die Ausbildung abgeschlossen. Bei mir hat das damit angefangen mit dem Wunsch, also Prozesse wieder ganz zu erleben, weil ich das eben auch, wenn wir nochmal auf die Globalisation zurückkommen, was ich auch empfinde oder so mitbekomme, ist, dass ich viel weniger Prozesse mitbekomme. Also ich esse in der Mensa bei uns in der Kantine irgendwie mein Mittagessen. Ich weiß aber nicht, wer den Teller nachher abspült und ich weiß auch nicht, wer das Essen drauf tut und überhaupt, wo das Essen herkommt oder wo das nachher hingeht. Ich kriege immer nur Ausschnitte mit von ganz kleinen Prozessen, die ich nicht mehr überblicken kann. Und da hatte ich so eine Sehnsucht danach, persönlich einfach Prozesse wieder mehr mitzuerleben. Und da gehört das Sterben für mich auch dazu, dass man sagt, okay, wie ist das denn im Alter? Wie mache ich das? Wie gehe ich damit um? Das war mein erster Wunsch. Und inzwischen merke ich, dass es eben genau das ist, was Sie sagen, so ein wirklichen Ausstieg auch. Und was ich besonders im Hospiz gelernt habe und wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ist dieses absichtslose Dasein. Dass Gespräche nicht konstruktiv sein müssen, sondern dass es reicht, einfach nur da zu sein. Und das ist irgendwas, was mir wirklich sonst im Alltag nicht gegeben ist, wo alles immer sehr lösungsorientiert und praktisch ablaufen muss und man einen sehr großen Output haben muss, um produktiv zu sein und so weiter.
Endet Ihr Buch deswegen auch mit so einem Loblied auf den Himmel, in dem eben auch die ganzen guten Absichten an ihr Ende kommen und das überhaupt nicht schlimm ist?
Ich denke schon. Also ich denke tatsächlich, weil es so eine Sehnsucht nach so einem Stillstand ist, den ich ja jetzt fast vergleiche. Wenn ich sage, ich bekomme immer nur kleine Ausschnitte aus einem Prozess mit, dann ist das ja auch eine Art Stillstand. Wenn ich immer To-Do-Listen schreibe und irgendwann streiche ich alle Sachen durch, die ich gemacht habe und schmeiße diesen Zettel weg und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich überhaupt gemacht habe die letzten Wochen. Ich weiß nur, es war sehr anstrengend, aber ich weiß nicht mehr, was ich getan habe. Das fühlt sich ja auch an wie Stillstand. Aber es ist nicht die schöne Art von Stillstand, sondern so eine hilflose Art. Und ich glaube, die Sehnsucht, die ich vor allem habe, ist so eine Sehnsucht nach einem erfüllten Stillstand. Also nach einem Stillstand, von dem man aus eine Übersicht hat. Wie wenn man sonst immer schwimmen muss und plötzlich ist man auf dem Sprungturm und kann so runtergucken.
Ist das eine Sehnsucht, die ansteckend sein könnte, also die auch andere begeistern könnte?
Ich weiß nicht, ob das nicht eine sehr persönliche Sehnsucht ist. Ich habe das Gefühl, dass das schon in unserer Kultur auch verankert ist, wie mit den Popliedern, mit immer noch diesem, man findet den einen richtigen und dann wird alles gut. Da ist ja schon eine Sehnsucht da. Nach was genau? Oder ob alle mir zustimmen würden und sagen würden, das könnte auch Gott sein, das muss kein Mann sein. Das weiß ich nicht.
Gott hat mir nie das Du angeboten, aber ganz loslassen tut er sie eben auch nicht. Ganz herzlichen Dank an Sophia Fritz für das Gespräch.
Dankeschön.
Wenn Sie neugierig geworden sind, das Buch ist erschienen im Herder Verlag. Es hat 174 Seiten und kostet 18 Euro.